Greenologen-Pet-Panel. Green Up Your Footprint. Marken, Menschen und Märkte grüner machen.
Okay, Zweifel habe ich massiv. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich in Sack und Asche gehen muss, aber ich war ja viele Jahrzehnte Bestandteil dieser Industrie. Kai weiß es auch, ich habe da mit Feuer und mit allem Möglichen damit gekämpft und dafür gekämpft und so weiter, weil ich auch natürlich in Anführungsstrichen über die Jahre hinweg da mehr und mehr reinkam, gesehen habe, gelernt habe. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass das wie bei einem Produktlebenszyklus, ja, also der gibt es einfach, steigt an, wenn man ein Evergreen hat, super, ja, also freut man sich, aber manchmal geht es einfach runter. So ist es mit dem Trockenfutter, glaube ich, auch, dass die Hype-Zeit, die ist durch, also das sagt ja auch der aktuelle Markt, die Marktsituation. Und jetzt entstehen eben wieder alternative Szenen und alternative Lösungen. Und ich glaube, da sind wir, Kai, meine Wenigkeit und natürlich unsere Produkte, auch Ausdruck dieser Alternativen, die nach und nach im Markt hoffentlich immer bekannter werden. Und du, Joe, bist jemand, der eben, ich sag mal, als Advocat Diaboli den Finger in die Wunde legen kann, weil du eben aus der Praxis, für die Praxis, sehr viel Erfahrung hast. Ich glaube, deswegen ist die kritische Masse heute erreicht hier im Podcast.
Wohin steuert die Futtermittelindustrie? Fortschritt, Sackgasse oder nur ein Marketingversprechen? Wir sprechen heute über die Geschichte, den Status quo und die Zukunft einer Branche, die unsere Tiere ernährt oder abhängig macht. Früher starben Hunde meist an Infektionen, Verletzungen und Mangel und wurden nicht so alt. Heute leben sie länger, aber leiden häufiger an Allergien, Unverträglichkeiten und Übergewicht. Die Industrie liefert mehr Sicherheit und mehr Vielfalt. Doch sie verschlingt Ressourcen, macht Futter teurer und Halter abhängiger. Meine Fragen gehen heute an meinen Kollegen Klaus Wagner, den Grenologen und Hersteller von sanft gegartem Hundefutter Fair Fresh, und an Kai Nagel, den Handwerker des historisch hartgebackenen Hundefutters, dem Hersteller Bubeck. Ich grüße euch zusammen.
Hallo.
Guten Tag.
Wir sind gespannt. Ja, ich auch. Deswegen direkt die erste Frage. Kann die Industrie noch einen Rückwärtsgang einlegen, ohne ihr Gesicht zu verlieren?
Sie will das gar nicht.
Das werden wir heute sehen.
Ja. Also, ich sage, die Industrie will es im Moment nicht, da gebe ich dem Klaus recht. Aber ich glaube, auch da kann die Industrie einen Rückwärtsgang einlegen, wenn sie muss. Die Industrie ist wandelfähig, wie ich sie kennengelernt habe.
Aber wie lange geht das noch gut? Wo führt uns diese, sag mal, planwirtschaftliche Maschinerie hin? Und was braucht es, ja, um wieder Verantwortung zu übernehmen? Verantwortung übernehmen sie ja zum Teil, aber auch manchmal habe ich das Gefühl, dass es nicht tut. Ja, manchmal ist es also ja wirklich ein buntes Werbeversprechen, manchmal, was wir da so manchmal haben, ne?
Genau, ich glaube nicht, dass es Planwirtschaft ist, weil Planwirtschaft wäre geplant. Ich glaube, es ist der Kapitalismus, der Kunde bezahlt für das, was er bekommt, er bezahlt gut und damit läuft das. Der Kapitalismus läuft halt so. Ich kann es nicht anders sagen. Und wenn das Werbeversprechen und der Output halbwegs gut sind, dann verdienst du damit auch Geld.
Also ich bin überzeugt davon, dass die Industrie sich nicht schuldbewusst geben wird, weil warum sollte sie eine Schuld bei sich finden? Also die FEDIAF-Werte sind eingehalten. AFCO, NRC, was auch immer, wird alles hoch und runter gebetet. Die Nährstoffdenke ist gegeben und salonfähig, und die Halbgötter in Weiß bestätigen das jeden Tag. Also ich bin jetzt mal bewusst provokativ. Ja. Kai kann ja gleich. Ja.
Nein, das stimmt. Also die Werte sind eingehalten. Mhm. Das, was genau. Die Industrie sich auferlegt, mhm, an Werten, genau, zu haben, ist erfüllt. Und solange sich die nicht ändern, wird die Industrie sich auch nicht ändern wollen. Warum auch?
Also aber die Industrie hat sich diese Werte doch selber gegeben.
die hat sie sich über die Jahre hinweg, also die, man muss wissen, wer in diesen Kommissionen sitzt. Das sind natürlich Vertreter der Industrie, weil die es auch bezahlen. Und natürlich auch Wissenschaft. Und die Wissenschaft wird auch wiederum bezahlt, weil sie muss ja irgendwie für ihre Arbeit entlohnt werden. Also da gibt es diverse Interessenvertreter, die da zusammenkommen. Und solange die Hunde oder Tiere generell nicht wissentlich und nachgewiesenermaßen leiden darunter, wird die Industrie keinen Rückwärtsgang einsetzen, sondern genau das, was Kai sagt, der Kapitalismus wird es nicht regeln, aber wird es zeigen, ob die Endkundinnen nach und nach in ihrer aufgeklärten, also Aufklärung ist ja der Ausweg aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, wir wissen das, und dass diese Unmündigkeit dann nachher eben in, oder auch Unwissenheit eben transformiert wird in eine aufgeklärtes, bewussten Konsum.
Und da sage ich insgesamt, wenn der Mensch so aufgeklärt wäre, wäre McDonald's auch schon verboten.
Ja, nicht nur mit
jetzt mal ganz provokativ, um keine Marke zu nennen, aber
man könnte auch Burger King
Fast
sagen.
Food, Fast Food,
genau.
Wäre dann auch verboten. Also ich glaube, da ist ein Versprechen dem Menschen, glaube ich, manchmal wichtiger wie der Output. Er wird sich dann ändern, wenn es wirklich schlimm ist. Wir sehen, das ist meine Beobachtung, die Hundefutterindustrie ist der Menschennahrung, glaube ich, 10, 15 Jahre voraus. Was wir in der Futtermittelindustrie gesehen haben, das Versprechen mit Proteinen wird alles besser. Das hatten wir, Klaus, glaube ich, vor 15 Jahren den Hype mit Fleisch und noch mehr Fleisch. Und jetzt sehen wir auf einmal bei uns in der Nahrung auch, Gluten ist auch jetzt schlimm. Proteine sind das Allheilmittel. Wir sehen jetzt die gleiche Werbung, die in der Futtermittelindustrie da schon da war. Sehen wir jetzt in der Ernährung der Menschen. Und das wird sich so lange zu Tode rennen, bis man merkt, wie jetzt auch hier, jetzt kommen auf einmal viele Hersteller, die sagen, jetzt machen wir das alles vegan. Also das ist ja meine Anklage, dass wir dann von einem Extrem ins andere gehen. Und das wird in der Nahrungsmittelindustrie genauso kommen. Deshalb, ich sehe da keine Planwirtschaft. Das ist nur der Frage, inwieweit kommt die Aufklärung, die der Klaus angesprochen hat, an den Endkunden und hören viele Leute zu, wie man sich wieder gesund ernährt.
Jetzt zeigen aber die Verbraucherumfragen mal ganz klassisch, um einfach mal auch Zahlen zu nennen, nicht nur die Leute, die in meiner Beratung sind. Rund ein Viertel der Tierhalter äußert heute aktives Misstrauen gegenüber der Futtermittelindustrie. Ja, die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen, weil immer mehr Menschen suchen ja nach Alternativen, weil sie einfach das Gefühl haben, dass Innovation oft nur mehr wie so ein neues Label für alte Probleme ist. Nehmen wir einfach mal die GfK, Nielsen und Euromonitor-Ergebnisse. Ja, da sind ca. 30-50% der Tierhalter skeptisch, ob industrielles Futter gesundheitlich unbedenklich ist. Ja, und 20-25% sind aktiv auf alternative Futtermodelle auf der Suche nach BARF, selbstgekocht, teilgekocht und so weiter. Und etwa ein Viertel der Hundebesitzer vertraut ganz einfach den Angaben auf den Verpackungen nur eingeschränkt oder gar nicht. Und gucken wir in die Veterinärstatistiken rein, dann habe ich zunehmende Häufigkeit chronischer Erkrankungen, vor allen Dingen Haut, Verdauung, Übergewicht und wird von vielen Haltern als Versagen der Futter- und Gesundheitsindustrie wahrgenommen. Und diese Wahrnehmung spiegelt sich dann in Diskussionen und Kritik, weniger in offiziellen Statistiken wider. Wie hat sich eurer Meinung nach die Ernährung unserer Hunde so in den letzten Jahren verändert, in den letzten 100 Jahren verändert oder sagen wir sogar 150 Jahren, bevor diese Futtermittelindustrie da war, wenn man sich diese Zahlen anhört? Klaus.
Da hat der Klaus zuerst.
Ja. Also ich fange jetzt von hinten an. Und geh dann nach vorne. Ja. Also ich glaube, das muss man ein bisschen differenzierter sehen, deine Statistiken.
Sind nicht meine, sind die von GfK, also, Nielsen. Und Euromonitor.
Ja, Entschuldigung, die sind nicht deine, sondern die du zitiert hast. Also der Punkt ist, dass ich glaube, dass wir viel selbstverschuldete Skandale hatten in der Industrie, die ihren Ausgangspunkt eigentlich mit der BSE-Krise hatten. Das hat jetzt nicht direkt was mit Hunden zu tun, aber war grundsätzlich tierische Mehle, ja. Mhm. Und danach gab es noch diverse, ich zähle jetzt mal drei auf, einfach exemplarisch, Dioxinskandal mit Ölen und Fetten, Eierskandal, ebenfalls meistens mit irgendwelchen Sachen, die da reingemischt worden sind, weil die Öle dann billiger wurden, Mineralöl oder so, oder eben Fleisch umlabeln, ja. Diese Skandale haben uns in den Nullerjahren und in den Anfang der Zehnerjahren auch noch umgetrieben, ganz offen. Ich kenne jetzt keine wirklichen Skandale dieser Art in den letzten 10 Jahren mehr, die wirklich einschlägig groß waren. Es gibt immer wieder im Frühwarnsystem einzelne Rohstoffprobleme, aber das sind ja halt keine Skandale, das sind ja einfach halt Sachen, die halt passieren. So, also das heißt, ich glaube, dass das ursprüngliche Misstrauen aufgrund der, was punchen die da rein, sich gewandelt hat in, und jetzt kommt die letzten 20 Jahre, als ich angefangen habe in den Nullerjahren, gab es fast kein BARF. Mhm. Das war wirklich, es gab ein paar Leute, die haben beim Metzger Innereien geholt. Oder was heißt ein paar? Ich glaube, es gab relativ viele Leute, die einfach beim Metzger Innereien geholt haben. Oder Reste oder keine Ahnung was. Und dann, aber es gab keinen wirklichen BARF-Markt. Und also da gab es jetzt, und das hat die letzten 10 Jahre massiv zugenommen, die, und zwar, ich glaube, inzwischen zu 15-20% bestimmt der Tierhalter, die inzwischen barfen oder teilbarfen oder sowas. Also die grundsätzlich glauben, dass je natürlicher etwas ist, oder je ursprünglicher etwas ist, desto gesünder für den Hund. Also es ist eine ganz einfache Logik in einem Satz. Und jetzt komme ich zum letzten und dann bin ich ruhig. Du hast ja gefragt, was die letzten 100 Jahre sich verändert hat. Also mal abgesehen davon, dass ich dem Kai da total den Vortritt lasse, weil seine Firmengeschichte ist viel älter als meine. Also das heißt, er weiß, was vor 100 Jahren passiert ist. ich war ahne dabei. Es nur und will es nur der Vollständigkeit halber noch hinzufügen. Also ich glaube, dass wir in der Mitte des letzten Jahrhunderts eigentlich ein Schattendasein einer Futtermittelindustrie hatten. Ich glaube, die wird auch gar nicht Industrie genannt, sondern eher Resteverwertung oder einfach nach bestem Wissen und Gewissen eben gebacken oder roh gefütterte Futtermittel. Interessant wurde es und richtig verändert hat sich alles, als dann eben industriell Extruder auf den Markt kamen. Und dieses ist der größte Gamechanger gewesen überhaupt. Und die Dosen, ja okay, die Dosen sind schon uralt, also von dem her, da ist jetzt nicht wirklich was Neues, die wurden nur immer billiger und billiger und immer schlechter und schlechter, ja. Also von dem her, die Extruder, und damit schließe ich jetzt, die Extruder haben bestimmt den weltweiten Tierernährungsmarkt am meisten revolutioniert, ist meine These.
Genau, denn man muss ja auch davor gucken, bevor das Ganze losgelegt hat, ja, deswegen kommt jetzt Kai auch am besten noch zur Antwort, weil er ist ja tatsächlich nun mal der Älteste hier an Bord, zumindest was das Unternehmen angeht. Aber wenn wir davor gucken, 1890, 1860, Spreads war ja noch vor Bubeck oder mit Bubeck, nee, nicht zeitlich, ist ein bisschen vorher da gewesen, ja, und davor waren ja diese Futtermittelindustrie gar nicht da. Und wenn ich dann noch weiter zurückspule, sogar bis ins Jahr 3000 vor Christus als Beispiel, ja, wo die Hunde in entsprechenden römischen Lagern und so weiter und in Asien ernährt wurden, da hast du ja teilweise aus religiösen und auch ernährungstechnischen Gründen, kein Fleisch wurde gefüttert, es wurde Molke, es wurde Kartoffel, Getreide und alles Mögliche gefüttert und die Tiere waren eigentlich gesund, bis auf zum Beispiel Knochenbrüche oder Zahnerkrankungen, Parvovirose, Staupe und dergleichen. Aber dann kam die Futtermittelindustrie und dann wurden diese Sachen, wie ich sie vorhin genannt habe, ja plötzlich laut. Kai.
Also wir reden von einer Futtermittelindustrie und da gebe ich dem Klaus recht. Der Gamechanger war überhaupt der Extruder. Du kannst zurückgehen. In Amerika hat das früher angefangen. Da ist der Extruder ja schon länger. Kellogg's hat ja auch schon früher angefangen und da ist es früher eingeführt worden. Bei uns war das tatsächlich BSE-Krise, war der Wendepunkt.
Ja.
Und davor kann ich einfach nur sagen, Der normale Hund wurde vom Tisch gefüttert. Der normale Hund wurde mit Speiseresten gefüttert. Mhm. Der hat kein Fertigfutter bekommen. Die Industrie hat eigentlich nur auf etwas reagiert, oder das, warum man überhaupt Fertigfutter gemacht hat, war nur eine Reaktion auf große Hundezuchten. Also alles, was wir damals gemacht haben, wir waren 1893, hat das angefangen, und Bubeck war nur interessiert daran, große Hunde zuchten, wie dem König seine Jagdhunde, da sind wir Lieferant gewesen, die großen Polizeihunde-Staffeln und. Das waren die Hauptkunden. Der Endkunde, der kam tatsächlich erst in den 70er Jahren zum Tragen. Man hat so ein bisschen in den 30er Jahren, da kam die Dose auf, auch für den Hund. Das kann ich auch noch nachvollziehen. Da kam sie auch bei Bubeck raus. Da waren wir relativ schnell. Dann am Anfang war Backen das Mittel der Wahl. Man hatte ein Problem bei den großen Hundezuchten, und das war tatsächlich der Verderb von Ware. Man konnte nicht die großen Hundezuchten mit Speiseresten füttern, weil das einfach zu schnell verdorben ist. Da habe ich Bücher noch von 1800. Da ging es einfach nur um den Verderb der Ware, und das Mittel der Wahl war Backen. Das war dann in den 30er Jahren, hatte man dann immer so viel Geld. Dann kam die Flockenmischung und die Dose. Das war dann das beste Futter, was man haben konnte. Und das hat sich gezogen in Deutschland bis in die 90er Jahre. Also alle, die länger als 20 Jahre Hundefutter herstellen, hatten zuerst ein Flockenmischfutter, und dann mit der BSE-Krise waren die Extruder auf einmal für die Nutztierhaltung ein bisschen abgemeldet, und man musste sich neue Wege finden, und dann hat man das dem Heimtier anheimfallen lassen. Und da haben wir gesagt, da machen wir nicht mit, aus den verschiedenen Gründen, die wir schon wo ich ein Buch schon drüber geschrieben habe, warum wir das nicht tun und warum das mein Vater damals abgelehnt hat. Aber das war so die Geschichte des Hundefutters, sodass der Klaus an dem Punkt genau den Punkt gemacht hat, der Gamechanger war der Extruder. Man hat schnell und günstig Hundefutter herstellen können. Ich sag, es war für die Gesundheit des Hundes, in meiner Ansicht, war es schlecht. Und das Misstrauen, das dann kommt, man hat den Hund nicht mehr gesund bekommen. Manche Hunde haben es gut vertragen. Gibt es auch viele Fälle, die mit der Extruderware sehr gut zurechtkommen. Manche Hunde haben es nicht vertragen, und das sind die 20% oder 15%, die dann eine Alternative gesucht haben, und die haben sie in Barf gefunden, weil man der Industrie, und dann hat man auch den Bubeck mit dem Backen in einen Topf geworfen, das ist auch Industrie, obwohl das Verfahren ein anderes ist, das ist ja für die meisten überhaupt nicht verständlich, um was das es geht. Und dann kam die Renaissance der Dose wieder, die auch in den 90er Jahren eine große Talfahrt hingelegt hat. Also Schappi ist nicht umsonst nicht mehr auf dem Markt da, weil die Dose nach unten gegangen ist durch die Einführung von Extruderware. Und dann hat die Dose wieder eine Renaissance erfahren. Und auch neue Fütterungsmethoden, und Barf war dann das Mittel der Wahl. Da hat man selber gesehen, was man dem Hund füttert. Und ich glaube, das war der, und das ist heute noch der Hauptgrund, warum man überhaupt dieses Barf favorisiert in bestimmten Kreisen, und warum das so ein Erfolgsdings. Aber das gab es vorher nicht. Wie der Klaus sagt, es gab immer Leute, die gute Beziehungen zu einem Schlachter gehabt haben. Aber da muss man auch sagen, gute Beziehungen zu einem Schlachter haben in den 80er Jahren, bis in die 80er Jahre auch nichts genützt, weil das meiste wurde doch von den Menschen noch selbst gegessen. Also die Niere Nieren und Leber hat man noch selber gekauft. Ich würde mal behaupten, dass die meisten heute nicht mehr wissen, wie eine Leber schmeckt. Leber war für meine, das kenne ich noch, meine Großeltern, das war der Vitaminbooster. Einmal im Monat gab es Innereien für, damit man Vitamine hat.
Aber einmal im Monat, weißt du, das ist ja eine ganz andere Geschichte.
Aber trotzdem haben es alle genommen und wir haben auch nicht die Menge an Fleisch gehabt. Also das muss man auch dazu sagen. Also da hat auch die Industrie des Fleischherstellens hat ja auch einen Riesensprung gemacht. Also die Mengen konnte man gar nicht, wenn mein Großvater ist damals ausgeflippt, als wir ein Pansenbrot gemacht haben, da hat er gesagt, da gibt er dem Hund die Kutteln, das ist schon eine Delikatesse. Also das gab's früher gar nicht. Das, was damals ins Hundefutter kam, kam aus der Fettindustrie. Das hat man hauptsächlich die Grieben in den Flockenmischfuttern. Das war aus der Fettindustrie. Das waren die Proteine, die man dazugegeben hat. Und sonntags gab's mal eine Dose. So hat mein Großvater immer noch bis in die 90er Jahre Hunde ernährt. Und das kennen auch noch viele. Deshalb der 95, 96 mit Aufkommen von der BSE-Krise und dann das Bewusstsein, Mensch, wir können dem Hund auch mit dem Extruder, was man nur für Nutztiere genutzt hat, können wir auch ein Heimtierfutter machen. Das hat erst da angefangen. Also die ganzen Hersteller, die ich kenne, haben grundsätzlich mal erst eine Geschichte von 30 Jahren jetzt in der Hundefutterindustrie.
Ja, das ist ja nichts.
Tierfutter. Ja. Schon länger, im Nutztierfutter schon länger.
Wenn ich mir viele schriftliche Belege ansehe, ja, dass Hunde in den letzten 2000 Jahren ungefähr, egal ob in Fürsten- oder Bauernhand, vorwiegend mit Getreidebrei, ja, dürfte dir bekannt vorkommen, Kai, oder Hundsbrot auf der Basis von Mehl und Schrot ernährt wurden. Ja, welpenträchtige oder auch kranke Hunde weichte man dieses Brot in Milch oder in Brühe ein. Ja, und das liest du ja auch in deinen Büchern. In den alten, ja, und vom Hundsbrot war es dann im 19. Jahrhundert nur ein kleiner Schritt zur Entwicklung des Trockenfutters. Fleisch, so wie es ja heute auch gehypt wird, auch mit dem Barfen, bekam in der Vergangenheit nur kranke Hunde und Jagdhunde, ja, die nach den anstrengenden Jagden mit einem Teil der Beute belohnt wurden. Ja, und dieses Fleisch vermischte man dann mit Blut oder viel Brot und bot es den abgezogenen Haut des Wildes den Hunden an. Ja, und das ist etwas, wo ich dann sage, okay, das ist so etwas, was ja schon länger her ist und was die Hunde auch gesund gehalten hat. Und dann kam plötzlich diese Industrialisierung. Ja, und ich glaube nicht, dass die Industrialisierung immer gut ist für die Tiere. Sonst hätten wir nicht so viel Ausfallerscheinung.
Die ist insgesamt für uns nicht gut. Also mit dem Sterben des Bäckers vor der Haustüre sind auf einmal alle glutenallergisch. Mhm. Also ich sehe einfach nur ein Sterben des traditionellen Bäckerhandwerkes und wir haben Industriebrötchen und auf einmal ist das, was uns über 7000 Jahre ernährt hat und was überhaupt eine Industrierevolution oder bis zur Industrierevolution es geschafft hat, das ernährt uns auf einmal nicht mehr. Also wir haben in den 1800ern die Industrierevolution gehabt oder im 19. Jahrhundert habe ich gerade mit meiner Tochter nochmal durchgegangen in Geschichte von der Dreifelderwirtschaft zum Industriezeitalter. Und da hast du gesehen, dass die Kartoffel nochmal andere Früchte haben nochmal eine Ernährungssicherheit gebracht und dadurch ist die Industrierevolution überhaupt erst entstanden. Aber vorher war Getreide ja das Mittel, mit dem man überlebt hat. Das Einzige, was nicht so gut war, und deshalb ist die Kartoffel, hat so einen Siegeszug hingelegt, weil sie einfach mehr Ertrag auf das Hektar gebracht hat und sicher überall wachsen konnte. Vorher gab es halt Hungersnöte, weil das Jahr zu trocken war oder irgendwas. Und dann war auf einmal die Sicherheit da und dann ist eine Industrie entstanden und die Hunde haben tatsächlich erst ihre Industrierevolution in den 1990ern gehabt.
Ja, aber davor haben sie ja auch gelebt, ohne diese ganze Industrie. Und sie waren ja, sie haben zwar nicht jetzt, sag mal, 18 Jahre gelebt als Beispiel, sie haben kürzer gelebt, völlig klar, weil sie halt.
Nein.
Sie haben kürzer
das
gelebt.
Ist eine,
bis 12 Jahre sind sie geworden.
Naja. Gehe ich jetzt mal davon aus, ein Jagdhund auszubilden, war auch damals schon eine Sache. Also ich bin noch aufgezogen worden mit den Zahlen von ein großer Hund 16 Jahre und ein kleiner Hund 18 Jahre.
Siehste, ich habe ja gesagt mindestens 12, also von daher passt das schon.
Also dafür bin ich jetzt noch nicht alt genug, um das und da mitreden zu können.
Ja, Moment, aber, wir beide haben so ungefähr das gleiche Alter. Ich steche hier raus.
Aber ja, war ein Scherz. Aber ich will noch mal ganz kurz reinwerfen, wo sind wir eigentlich falsch abgebogen?
Genau.
Also wann ging es eigentlich irgendwo den Bach runter? Und ich will jetzt nicht einfach nur auf anderen, in Anführungsstrichen mit dem Finger auf andere Gesellschaften zeigen, aber USA ist ein Beispiel von so einer geschützten Gesellschaft, wenn man so will, auf einer großen Insel, die das große Experiment McDonald's durchgemacht hat. Und jetzt hat sie die Quittung mit einer Adipositas-Rate von, keine Ahnung, wahrscheinlich über 50%.
Wie bei den Tieren.
Wie
bei den Tieren, 56%.
Genau. Genau. Und das ist ein gigantisches Problem für Amerika, für USA, wenn man den Gesundheitszahlen trauen darf und so weiter. Trotzdem, und jetzt kommt eine ganz wichtige Botschaft, ist es in der betroffenen Gruppe, in der Kohorte, ist das Bewusstsein, dass man das ändern müsste oder könnte, ganz klein. Aber es gibt eine Community, so nenne ich die jetzt mal, von Whole Foods-Anhängern und Organic und ich weiß nicht was, die super sportlich, total schlank, jeden Tag ihre 20 Kilometer abreiten und so. Also ich will jetzt nicht über andere reden, ich will jetzt wieder über Deutschland reden. Ich glaube, dass wir falsch abgebogen sind in dem Moment, als der Deutsche mit seinem ihm angeborenen Sparzwang, Klammer auf, kann auch Geiz genannt werden, Klammer zu.
Kai, kannst du damit was anfangen?
Ja.
der Deutsche an sich, also ganz platt und allgemein gehalten, hat einfach die Bequemlichkeit mit einem günstigen Preis, der dann eben durch viel Getreide und ein bisschen Fleisch im Trockenfutter möglich war, hat es angenommen und die Hunde sind nicht gestorben. Und dann kam ein Moment, und da muss man schon ein bisschen differenzieren, und es sind ja zwei echte Profis hier im Raum. Im Raum, ja genau. Im virtuellen Raum. Mir wurde immer wieder gesagt, und ich bin kein Spezialist für Hundezüchter, dass die Hundezucht sich über viele Jahre hinweg in die falsche Richtung entwickelt hat, weil nur auf Phänotype Wert gelegt worden ist, auf äußere Charaktermerkmale oder wertgebende Maßstäbe bei Hunderassen, und der Genotyp, wie zum Beispiel der dann eben über die Epigenetik und alles, muss man jetzt nicht diskutieren, aber auch ausgeprägt wird, aber da wurde weniger Wert drauf gelegt, sodass nachher quasi eigentlich sich Fehlentwicklungen manifestieren konnten über die Generationen hinweg. Und das hat auch nochmal dazu beigetragen, also ich glaube, es gibt mehrere Effekte, warum das jetzt so ist, wie es ist, und nicht nur die eine. Ja.
Genau, also das muss man, da muss man direkt recht geben. Der Hund ist von einem sogenannten Arbeitstier, ich will Nutztier, weil Nutztier wird ja immer, es sind ja immer die wir ja essen, sondern von einem Arbeitsgerät und von einer Notwendigkeit zu einem Social, wie nennt man das dann? Er wurde nur auf Schönheit und bestimmte Charaktermerkmale und bestimmte Sachen, das sieht man bei dem Schäferhund, den man immer weiter von einem Tier, das mal einen Nutzen hatten, das kann man heute ja gar nicht mehr nutzen. Also das spielt auch mit in unsere Wohlstandsgesellschaft, dass der Hund mehr ein Begleiter ist und nicht mehr ein Wachhund, ein Hütehund, ein Jagdhund, ein Zughund, man hat ja auch viele Hunderassen gehabt, die dazu da waren, in den Bergregionen irgendwelche Sachen zu transportieren, wo ein Esel überhaupt nicht hinkommt. Also und er war günstiger in der Anschaffung wie ein Pferd oder wie ein Hund. Die Dalmatiner, Kutschenbegleithunde, die dazu da waren, zu gucken, dass man ein bisschen Schutz hatte. Und das hat man ja heute alles gar nicht mehr. Der Hund ist ja nur noch nach Aussehen gezüchtet worden und wir machen ja nur noch Zuchtschauen. Also das ist auch noch mit ein Fehler. Nur sage ich, schau dir Frankreich an, ganz, ganz klassisch. Die Industrie hat es lange Zeit nicht geschafft, in Südfrankreich sich durchzusetzen. Bis in die 2000er hin war Südfrankreich für die Industrie sehr schwer zu erreichen, weil die Hunde noch vom Tisch gefüttert wurden und weil die Südfranzosen es nicht eingesehen haben, irgendwelche Fertignahrung zu kaufen. In Nordfrankreich war man da viel schneller, ist Nestle da viel schneller durchgestiegen, und die Hunde wurden im Durchschnitt 2 Jahre älter in Südfrankreich, bis jetzt die Futtermittelindustrie sich da auch durchgesetzt hat und die Bequemlichkeit natürlich. Also da gibt's evident, die sind gar nicht so weit weg. Also wir reden da nicht von 100 Jahren. Also diese Geschichte von 100 Jahren brauchen wir gar nicht aufmachen. Und da packe ich immer wieder uns auch als Menschen. Wir machen den gleichen Blödsinn, den wir, sage ich mal, mit den Tieren mal gemacht haben und könnten uns da drauf stützen, wenn wir mal schauen würden, was die Hunde durchmachen mussten, könnten wir uns darauf stützen und sagen, vielleicht ist es doch nicht gut, dass alle Brote aus der Großbäckerei kommen, sondern es war ganz gut, dass der kleine Bäcker um die Ecke war, der noch ein handgemachtes Brot, der seinen Sauerteig noch, der noch eine Teigruhe nicht industriell gemacht hat, der noch keine Zusätze von 100 Zusätzen in das Brot packen musste, dass das Brot in 20 Jahren immer noch so aussieht, wie wenn es gerade frisch gebacken wäre. Da sage ich immer, es ist schön, wenn etwas nicht verdirbt, aber was nicht verdirbt, bin ich der Meinung, kann auch nicht verdaut werden, weil das Verdauen ist ja auch ein Verderbprozess. Ja. Sage ich mal, als kühne These jetzt mal in den Raum geworfen. Jetzt kann man mich da
steinigen, wollten wir aber gar nicht. Dann bist du ja nicht mehr da, dann fehlen ja deine Kommentare. Nein. Aber wir sprechen ja hier über ein Versprechen von Sicherheit und Standardisierung. Ist ja das, was wir gerade so besprechen. Gibt es denn Punkte, an denen ihr selbst Zweifel habt, ob das alles immer so im Sinne der Tiere stattfindet? Klaus?
Selbstzweifel bei meiner eigenen Arbeit oder in dem, was die Industrie oder der Markt hergibt?
Was der Markt hergibt, was diese Industrie hergibt.
Okay, Zweifel habe ich massiv. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich in Sack und Asche gehen muss, aber ich war ja viele Jahrzehnte Bestandteil dieser Industrie. Kai weiß es auch, ich habe da mit Feuer und mit allem Möglichen damit gekämpft und dafür gekämpft und so weiter, weil ich auch natürlich in Anführungsstrichen über die Jahre hinweg da mehr und mehr reinkam, gesehen habe, gelernt habe. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass das wie bei einem Produkt, ein Produktlebenszyklus, ja, also der gibt es einfach, steigt an, wenn man ein Evergreen hat, super, ja, also freut man sich, aber manchmal geht es einfach runter. So ist es mit dem Trockenfutter, glaube ich, auch, dass die Hype-Zeit, die ist durch. Also das sagt ja auch der aktuelle Markt, die Marktsituation. Und jetzt entstehen eben wieder alternative Szenen und alternative Lösungen. Und ich glaube, da sind wir, Kai, meine Wenigkeit und natürlich unsere Produkte, auch Ausdruck dieser Alternativen, die nach und nach im Markt hoffentlich immer bekannter werden. Und du, Joe, bist jemand, der eben, ich sag mal, als Advocato Diaboli den Finger in die Wunde legen kann, weil du eben aus der Praxis für die Praxis sehr viel Erfahrung hast. Ich glaube, deswegen ist die kritische Masse heute erreicht hier.
Es muss es auch, denn das ist genau der Punkt. Ja, die vielen, vielen Fragen, die mir natürlich auch gestellt werden, warum ist das so, warum ist das so, warum ist das so? Ich muss immer wieder gegen Systeme ankämpfen und muss das immer wieder erklären.
Ja, und ich werde immer wieder diese Frage bekommen, wieso ist das denn so? Warum wird denn so zum Beispiel ein extrudiertes Trockenfutter produziert, was letztendlich auch diese Probleme verursacht, obwohl es natürlich ein Sicherheitsstandard ist, obwohl da gesagt wird, hoch aufgeschlossen, bringt einen tollen Kot, ist sicher, ist bakteriell in Ordnung und so weiter und so fort. Aber trotz allem bringt es Probleme mit sich. Wer trägt eigentlich die Verantwortung, wenn so ein Trend mehr Schaden als Nutzen bringt, letztendlich?
Also ganz ehrlich, immer, also wir, das ist das, wo ich auch schwer dagegen bin, mit dem Finger auf jemand zu zeigen. Mhm. Man hat etwas entwickelt, das war von Anfang an gut, und wenn man die Werte sieht, das ist das, was der Klaus auch sagt, man hat ein hoch aufgeschlossenes Futter, es ist alles drin, von der wissenschaftlichen Seite her weiß man, der Mensch braucht Protein, der braucht Fett, der braucht so und so viel, um seinen Organismus am Leben zu erhalten. Und wenn man das alles durch nachweislich richtige Vitaminisierung und alles, wenn man das alles nachweisen kann, dass man das alles im Futter hat und das auch noch verdaut wird, dann ist grundsätzlich mal von der Industrieseite her ja alles in Ordnung. Jetzt ist nur die Frage, will die Natur das so? Das ist meine Sache. Will die Natur, ist der Organismus wirklich so kontrollierbar, oder ist er wirklich so, dass man so und so viel Gramm von dem, so und so viel Gramm von dem und so viel Gramm von dem, und dann funktioniert dein Körper, oder ist er doch vielschichtiger, und wir haben es bis jetzt auch noch nicht begriffen, wie vielschichtig das dieser Organismus überhaupt ist, dass wir bestimmte Vorgänge überhaupt nicht, die die Natur einfach uns schenkt und wir die durch Ernährung bis jetzt richtig gemacht haben, aber das haben wir alles jetzt, oder versuchen wir zu analysieren, und dann bieten wir ein Produkt an mit einem Versprechen, das offensichtlich wissenschaftlich jetzt mal richtig ist. Und meine Theorie ist, es gibt bestimmt noch ein paar Dinge mehr in diesem Organismus, im Darm, wie er funktioniert, dass man doch nicht so sich ernähren kann, wie mein Vater immer so schön sagt, das ist kein Kaugummiautomat, wo man oben eine Zehnerle reinwirft und unten kommt immer ein Kaugummi raus. Vielleicht ist es doch vielschichtiger, und das ist auch der Siegeszug von Barf und das, wie wir uns auch täglich ernähren. Also ich glaube, wir haben gerade eben über Essen gesprochen. Wir haben uns heute auch bestimmt noch nicht so ausgiebig mit der Ernährung beschäftigt. Wir essen, wenn wir Hunger haben. Das Problem am Hund ist, dass wir ein Tier haben, das auf uns angewiesen ist, was zu bekommen. Ich möchte damit abschließen. Ich glaube, wir denken, wir haben verstanden, wie ein Organismus funktioniert, und wir versuchen, ihn wissenschaftlich auf irgendwas zu trimmen. Und es gibt vielleicht doch noch Dinge zwischen dieser Himmel und Erde, dass der Körper doch nicht so exakt getaktet werden muss.
Das wäre jetzt mein abschließendes. Noch ganz kurz, weil der eine gute Frage gestellt, wer die Verantwortung trägt. Mhm. Also abgesehen davon, dass das immer im Auge des Betrachters liegt, aber meine Interpretation ist wie folgt. Die Industrie macht das, was erlaubt ist. Also das heißt, und übertritt, ich sage jetzt mal, keine Gesetze, also von dem her macht die alles richtig, aber jetzt kommt eben die Verantwortung des Einzelnen, und die lässt sich in einer aufgeklärten Gesellschaft, wie wir für uns in Anspruch nehmen, nicht wegreden. Jede Person stellt ihre geistigen und zeitlichen Fähigkeiten in den Dienst einer Sache. Wer meint, dass die Industrie recht hat, der wird sich mit diesem Wolfsrudel heulen, in dem Bild zu bleiben, und wird da auch Geld verdienen mit dieser Sache. Wer meint, dass es anderes auch geht oder besser geht, der sollte sich jemand anderem anschließen und dort das Beste draus machen. Und die Endkundin, die hat ja sowieso die Wahl. Also das heißt, die kann sich immer entscheiden zwischen 2, 5, 10, 100 Varianten. Also von dem her, ich glaube, dass wir die Verantwortung nicht pauschal bei der Endkundin sehen, aber schon bei den Akteuren im Markt. Also da kann sich keiner rausreden. Wer eben bei jemandem sein Geld verdient, der diese Produkte produziert, der macht halt genau das. Also der fördert diese Art der Ernährung oder der
Produktion. Weißt du, das Ding ist ja, die Menschen, die bei mir in der Beratung sind, die erzählen mir davon, dass sie zwischen 3.000 bis 50.000 Euro schon an Kosten gehabt haben für ihr krankes Tier. Und ihre Tiere sind so zwischen, sagen wir mal, um die 12 bis 13 Jahre alt. Noch schon jünger. Und das ist eine Menge Geld. Und die sind sogar bei Versicherungen rausgeflogen, weil die Versicherungen nicht mehr das tragen wollten. Und die sagen natürlich, meine Tiere sind krank geworden, weil, so ist die Aussage, das Futter nicht in Ordnung ist. Ist egal in welcher Form. Ja, aber das spielt natürlich noch mehr mit rein. Da kommt es auf die Rasse an. Logisch, oder? Und da musst du dann sagen, okay, da müssen wir die Zuchtverbände auch mit da reinnehmen. Aber trotz allem ist dann irgendwann die Frage, genau deswegen stelle ich die Frage, weil sie mir gestellt wurde, wer ist überhaupt verantwortlich dafür? Wen könnte ich am liebsten verklagen? Das ist tatsächlich das, was die Menschen umtreibt.
Selber. Also ich appelliere immer an die Selbstverantwortung.
Ich auch.
Und ja. Ich will niemand, wenn jemand ein Angebot macht und mir ein Futter, es ist ja nur ein Angebot, deshalb wir leben nicht, deshalb habe ich mich am Anfang gleich gegen die Planwirtschaft, wir leben nicht in einer Planwirtschaft, wir leben in einem Kapitalismus. Das heißt, ich mache ein Angebot, der Klaus macht ein Angebot mit einem Futter, das er nach seinem besten Wissen und Gewissen zusammenstellt, nach der Methode, wie er denkt, dass es richtig ist. Und die Industrie stellt auch ein Futter her, das nach bestem Wissen und Gewissen zu einem günstigen Preis mit viel Marketing auch gut vermarktbar ist. Aber dann ist es immer noch die Verantwortung jedes Einzelnen, welchem Versprechen auf das, dem gebe ich das. Und wenn ich 20 Jahre in die falsche Richtung renne, dann kann ich nicht irgendjemand danach verantwortlich machen. Das ist meine Ansicht. Also ich kann dann nicht sagen, ja, die haben mir das alles so erzählt. Natürlich, aber ich muss doch auch mal anfangen, selber zu.
Absolut, gebe ich dir recht. Die Leute müssen selber nachdenken, aber es geht ja halt auch um wachsende Zahlen an Spezialfuttern, die so auf den Markt kommen, ne? Und personalisierte Lösungen. Da ist dann wirklich manchmal die Frage, ist das ein Fortschritt oder manchmal halt auch ein Problem für die Orientierung der Tierhalter? Denn die wissen damit nichts anzufangen. Die wissen nicht, was sie damit machen sollen. Das hört sich gut an. Da sind Werbeversprechen drin. Ja, da sind Marketingabteilungen hinter, die das wunderbar nach außen tragen. Aber trotzdem verträgt es ihr Tier letztendlich nicht. Und sie verstehen nicht, was da draufsteht und was sie damit anfangen sollen. Ist das dann wirklich ein Fortschritt oder manchmal auch ein Problem mehr für die Orientierung der Tierhalter, dass das so ist?
Also da ist wieder die Frage, es ist natürlich ein Problem, dass wir Werbung haben und dass wir Werbung wissen, wie auch Werbung gut funktioniert und dass wir auch manche Dinge bewerben können, die jetzt nicht so gut für uns und für den Hund sind. Aber ich wehre mich dagegen, wem die Schuld zu geben, weil es ist nur ein Angebot und man muss es nicht annehmen. Ich möchte nicht in einer Welt leben und das ist auch ein großes Problem, in dem irgendjemand uns vorgibt, was wir zu tun und was wir zu lassen haben. An dem Punkt, ich hoffe, das haben wir 1948, also 45 haben wir das hier in Deutschland auf jeden Fall begraben. Dass wir einiges hatten, der gesagt hat, so und so läuft die Welt. Also deshalb appelliere ich immer an die Menschen, aber da gehen wir jetzt zu weit.
Alles gut, ist in Ordnung. Klaus, hast du noch was?
Also ich glaube, die Verantwortung, jetzt haben wir dieses unglaublich schwere Thema schon ziemlich beackert. Ja. Ich will nur schließen, also die in der Fülle der Informationen, wenn ich in ein Ladengeschäft gehe, da werde ich überfordert. Mhm. Und de facto kriege ich das verkauft, was vielleicht die höchste Spanne hat oder wo der Verkäufer eine gute Erfahrung hat, weil sein Hund auch das frisst oder seine Katze oder sowas. Also das ist meistens ist die Wahrheit viel, viel einfacher. Also ja, es geht da nicht darum, einen riesen Schwindel aufzudecken oder so. Es geht eher darum, dass einfach was da ist und dann wird es halt verkauft. Und unser Auftrag ist, also Bubeck, Fairfresh und die Aufgaben der Akteure, genau, der aller Akteure in diesem Markt, ist Bestehendes auch mal in Frage zu stellen und eine andere Sichtweise zu etablieren oder zumindest versuchen zu etablieren. Und das tun wir gerade. Und ich glaube, dass wir auch überhaupt nicht beweisen können, weil uns auch schlichtweg die, das habe ich schon mal gesagt im anderen Podcast, weil uns schlichtweg die Fallzahl fehlt. Also die Zahl der, also Tierversuche gibt es ja sowieso nicht mit Hunden oder mit Katzen. Jedenfalls weiß ich von keinen. Wird zwar immer wieder behauptet, aber ich glaube nicht, dass es in Europa Tierversuche gibt. Also natürlich, klar, es gibt an Universitäten einzelne Stoffwechselversuche oder sowas, aber die sind so dermaßen reglementiert, dass die Futtermittelindustrie noch irgendwelche Versuche macht, halte ich für beinahe ausgeschlossen in Europa.
Jetzt geht's mir. Habe ich auch noch nie gehört, aber das, ja. das ist das. Wir wissen, also an dem Punkt ist es rein. Wir sagen es aus einer Erfahrung heraus, ja, dass es funktioniert, ohne einen wissenschaftlichen Beweis, den es auch nicht gibt. Es gibt, so wie du sagst, Klaus, in den letzten Jahren gab es mal ein paar Versuche oder ein paar Studien, wo man sich ein bisschen reingehängt hat und geguckt hat, was überhaupt passiert. Aber es gibt keinen Hersteller, der jetzt eine Großstudie auf den Markt gebracht hat. Wir schwimmen noch in einem Nichts aus Erfahrung vielleicht. Deshalb sagen wir das. Und unsere Aufgabe ist das, um das abzuschließen, unsere Aufgabe, die Aufgabe von Klaus und mir ist es, auch ein bisschen nach außen zu gehen und zu sagen, guck mal, das ist unser Angebot und wir haben die und die Erfahrungen. Und dann kann es der Kunde annehmen und darf es der Kunde annehmen und seine eigenen Erfahrungen machen.
Du schreibst ja auch in deinem Buch jetzt gerade Craftfood versus Fastfood sehr intensiv darüber, ja? Also ein Thema, das dich ja dementsprechend schon lange umhertreibt und das du jetzt auch mal wutentbrannt zu Punkt bringen wolltest.
Wutentbrannt hatten wir in einem anderen Podcast. Ich habe da keine Wut. Ich möchte aufklären, dass ich sage, rein aus der Erfahrung heraus, was wir gerade vorhin schon hatten, in Amerika sehen wir, dass Fastfood für den Menschen nicht gut ist und deshalb möchte ich wieder zurück. Das sieht man auch bei uns in der Industrie. Immer mehr Köche versuchen sich an industriell hergestelltem Werbeversprechen damit zu wirken und ich glaube einfach kochen und sich Zeit zu nehmen wieder für das Aufschließen von Rohstoffen, ordentliche Rohstoffe zu benutzen, ist, glaube ich, auch das der Game Changer und das wieder ordentlich zu kochen, zu backen, das ist, glaube ich, das, was wir versuchen, den Kunden näher zu bringen und nicht, ich habe innerhalb von 2 Minuten Nahrungsmittel hergestellt, die zwar technisch alle Voraussetzungen erfüllen, um den Hund zu ernähren, um uns zu ernähren, auch in einem Burger, aus welcher Kette das er auch kommt, sind alle Nährstoffe enthalten, aber anscheinend gibt es dann doch ein paar Nährstoffe und ein paar Zucker und ein paar das und hier, die dann dem Körper nicht zuträglich sind und das ist die Krankheitswelle, die wir uns wohlstandsmäßig gezüchtet haben. Wir haben mal nur Rohstoffmangel gehabt. Das hat dem Mensch nicht gut getan. Und jetzt haben wir eine Überversorgung an verschiedenen Rohstoffen, die wir zusammenpacken und industriell fertigen, die dem Mensch und Hund nicht gut.
Jetzt hast du gerade Rohstoffversorgung. Wie nachhaltig seht ihr denn die aktuellen Modelle? Gerade in Bezug auf, sag mal, die Ressourcenknappheit, Kostenentwicklung und die Rohstoffversorgung anhand der jetzt aktuellen Zollprobleme, Beschaffungsdinge, Kriege und dergleichen, ja? Wie stellen wir sicher oder wie stellt ihr sicher, dass die Ernährung dann in Zukunft denn noch leistbar oder verantwortungsvoll bleibt? Klaus.
Vor 10 Jahren hätte ich das anders beantwortet, wie ich es jetzt beantworte. Ich habe letzte Woche eine Statistik gesehen vom weltweiten Fleischproduktionsvolumen. Das ist um 42 Millionen Tonnen gestiegen. Weltweite Fleischproduktion. Nicht in Europa, aber in Asien vor allem und in Südamerika. Und jetzt ist Asien weit weg und so weiter, aber ich muss leider konstatieren, dass von diesen Club of Rome denken, dem ich immer noch angehöre, also die Endlichkeit der Ressourcen sind für mich evident, ja, also das ist so, alles hat ein Ende, aber wenn ich jetzt in die nächsten 5 bis 10 Jahre hineinblicke und ehrlicherweise weiter müssen wir nicht blicken, weil alles ist ja sowieso schon Glaskugel gesehen, werden wir überhaupt keine Shortage an Gas und Öl haben, also überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, es werden riesige Gasterminals gebaut, das Fracking, oder nicht Fracking, aber der Gasausbeute oben in der Nordsee steht zur Debatte, Fleisch ist zu Genüge da, ich habe noch kein einziges Mal, also es gibt einzelne exotische Fleischsorten, die im Mangel sind, aber das ist nicht systembedingt, sondern das liegt in der Natur der Sache. Und die Kohlenhydrate und Gemüse gehen sowieso nicht knapp. Also von dem her, ich glaube nicht an eine wirkliche Knappheit, die uns zum Umdenken zwingt. Ehrlicherweise, auch die Insekten-Thematik hat ja bewiesen jetzt, dass es keine selbst erfüllende Prophezeiung gibt, so nach dem Motto, die Insekten kommen und ersetzen dann das ganze Fleisch und so. Also das ist alles nicht passiert, muss man ganz nüchtern betrachten, ist nicht passiert. Das ist eine Nische der Nische. Kann noch groß werden, wenn eben zum Beispiel, und jetzt komme ich zu den Rahmenbedingungen. Rahmenbedingungen wären für mich, dass einfach und schlicht alles, was die Umwelt kaputt macht und den Menschen krank macht, teurer wird. Ganz einfach.
Fleisch, wer soll es bezahlen? Wer soll es noch bezahlen hinterher? Es ist ja so, dass die Leute wirklich auch Sorgen haben, dass sie es nicht mehr bezahlen können.
Also das mit dem Bezahlen, da habe ich eine ganz spezielle Meinung. Jetzt mache ich mich richtig unbeliebt.
Oh, hau raus!
Richtig unbeliebt mache ich mich jetzt. Also wir waren noch nie so reich in Deutschland wie heute. Noch nie. Wir haben eine Zunahme an Geld, nicht nur an Geld bei den Superreichen, sondern auch im Durchschnitt. Das ist enorm. Wir haben eine Sparquote, die ist so hoch wie in der ganzen Welt nicht. Also die Deutschen bedeutet jetzt einfach der Durchschnitt. Ich rede jetzt nicht von dem Eckrentner, ich rede jetzt nicht von der armen Rentnerin, die mit 500 Euro 7 Kinder großgezogen und dahin vegetiert, von der rede ich nicht. Aber ich rede von dem Durchschnittsdeutschen und der hat kein Geldmangel. Der hat allerhöchstens ein Problem der Allokation von Geld. Der weiß nicht, was er zuerst ausgeben soll und spart dann bei Temu und bei billigem Hundefutter. Also wenn jemand wirklich sich gesund ernähren will und seinen Hund, kann er das jederzeit tun. Also ich hatte bei meinem alten Arbeitgeber den Spruch geprägt, dass die Sozialhilfe und Hartz-IV-Empfänger manchmal teureres Futter kaufen wie die Superreichen mit dem Porsche beim Aldi. Also ich sehe kein Geldproblem. Sorry, muss ich einfach so sagen. Wer seinen Hund ernähren will, kann das.
Darf ich da auch noch den Spruch, den mein Vater immer geprägt hat, weil es immer geheißen hat, dass die armen Leute Hundefutter fressen müssen, oder Katzenfutter. Wenn ich den Kilopreis von Katzenfutter und Hundefutter anschaue, dann hat jeder noch genug Geld in der Tasche, wenn er eine Dose vom Hundefutter aufmachen muss. Also wir kriegen günstigeres Futter. Und da gebe ich dem Klaus völlig recht. Wir haben im Moment noch keine, da machst du dich nicht unbeliebt, sondern stößt in das gleiche Hörnchen, Klaus. Also ich sehe, dass viele sparen, dann sparen sie lieber an 5 Kilo Hundefutter, aber nicht an den 3 Urlauben.
Ja, das Ding ist ja auch bei vielen, dass sie nicht nur einen Hund haben, ne, sondern dass sie eine Mehrhundehaltung haben oder eine Mehrkatzenhaltung. Das ist natürlich ein Mehr. Das ist natürlich auch meine eigene Verantwortung. Ich bin dann ein Tierfreund und sage, okay, ich möchte das gerne, aber ich kann es mir nicht leisten. Ja, wenn ich dann in der Beratung zum Beispiel sage, meinetwegen, da hat jemand 7 Hunde. Ja, und der hat noch 3 Katzen. Ja, und dann sage ich ja, okay, der möchte natürlich die Hunde und Katzen auch premiummäßig ernähren. Und wenn ich dem dann Vorschläge mache, was er nehmen kann, dann hörst du schon so, boah, das kann ich mir nicht leisten. Dann muss ich was anderes nehmen. Ja, dann muss ich doch zum Discounter gehen, mir da das Hundefutter holen oder das Katzenfutter. Aber dadurch wären meine Tiere ja nicht gesund. Sie sind ja krank geworden dadurch. Also da ist schon irgendwo eine Diskrepanz, die muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Am Ende unseres heutigen Gespräches interessiert mich, wie ihr euch die Zukunft der Tierernährung vorstellt. Ja, was wünscht ihr euch, zum Beispiel von den Tierhaltern, über die wir ja gerade auch gesprochen haben, von der Politik und von der Branche selbst?
von der Politik erwarte ich immer nur Rahmenbedingungen, keine Vorschriften. Das ist mal das Erste, was ich da einbringen möchte. Ich möchte Rahmenbedingungen haben, in denen ich gut wirtschaften kann und in denen ich meine Ware anbringen kann. Was ich mir von der Branche, die Branche macht so, wie der Kunde es verlangt. Und deshalb sage ich, der Einzug im Zweifel für den Hund, das ist meine Philosophie. Und wer die sich anhört und mal ausprobiert und das, was der Klaus sagt, ausprobiert, wird sagen, es funktioniert. Vielleicht funktioniert es bei dem einen oder anderen auch nicht. Aber da müssen wir uns nicht umstellen und wir müssen auch keine strengeren Regeln oder irgendwas. Wir haben schon sehr strenge Regeln. Wir werden gut kontrolliert. Die Skandale, die der Klaus auch, das sind Momentaufnahmen von irgendwelchem. Also ich lege meine Hand mal, strecke da auch meine Hand mal weit aus und sage, derjenige, der Hundefutter herstellt, versucht das so gut wie möglich herzustellen und mit den für ihn zur Verfügung stehenden Rohstoffen wirtschaftlich herzustellen. Und wenn er das nicht wirtschaftlich herstellt, vielleicht mauschelt der ein oder andere, aber die wurden immer aufgedeckt und die, die es heute noch gibt, wären nicht so lange am Markt, wenn sie nur Schrott machen würden oder Schrott reinpacken würden. Wie gesagt, das, was Klaus und ich versuchen, und da stehe ich dazu, dass wir nur die Herstellungsform kritisch sehen. Jetzt, der Klaus jetzt, ich schon lang. und wir wollen einen anderen Weg gehen und bieten das dem Kunden an.
Also, danke. Ich wiederhole nicht, was du gesagt hast, stimme allem zu. Von der Industrie erwarte ich, dass sie sich ganz klar überlegt, wie sie klimaneutral werden kann auf Dauer. Das ist eindeutig ihre Aufgabe. Die gesellschaftliche Verantwortung, die die Industrie quasi mitträgt oder trägt, ist, dass sie Lösungen bietet, die Klimaneutralität ermöglichen. Das ist aktuell nicht gegeben. Jedenfalls nicht in diesen klassischen großindustriellen Extruder- und Dosenfabriken. Von den Mitarbeitern erwarte ich, Mitarbeitern der PET-Industrie erwarte ich, dass sie sich genau überlegen, wem sie ihre Lebenszeit und Energie schenken und geben und verkaufen. Also das wäre wirklich mein echter Wunsch. Jeder muss sich selber überlegen, was er da tut. Manches Mal kann man nicht anders und so weiter, aber einfach mal, wenn man die freie Entscheidung hat, sollte man sich das gut überlegen. Von dem Handel erwarte ich, dass er offen ist für Konzepte und für alternative Konzepte und nicht nur Mainstream anbietet, weil er sonst erstens austauschbar ist. Also was das bedeutet, das hat man beim Offline zum Online-Handel gesehen, ja, weil wenn man einfach nur an alten Konzepten hängt und alles andere ablehnt, dann passiert das. Sieht man übrigens auch gerade im Online-Apothekenbereich und so, also die Disruption ist aller Orten. Also offen sein für andere Konzepte und das ist ganz wichtig, der Handel ist nicht mehr nur eine Distributionsplattform, sondern auch selbst Akteur durch Eigenmarken und mit diesen Eigenmarken eben wirklich aktiv auch Konzepte, die richtiger sind oder besser sein können, forciert. Also das ist die Verantwortung der Produktmanager. Und dann kommt am Schluss, und das ist natürlich die wichtigste Größe für mich, ist die Endkundin, die jetzt mal pauschal einfach in Anführungsstrichen in einen Topf geworfen wird, was sicherlich so keinem gerecht wird. Aber ich würde wirklich dafür plädieren, dass man nicht erst, wenn man beim Arzt ist, sich überlegt, wie man besser seinen Hund oder Katze ernähren könnte. Also dass das wirklich vorher schon passiert. Und dass man da wirklich auch den Austausch auf Plattformen, in Gruppen oder auf dem Hundeplatz sucht und eben wirklich diesen Austausch nicht nur auf Plattitüden und einfachen Aussagen basierend, sondern wirklich auch vielleicht das eine oder andere hinterfragt. Da würde ich mich sehr freuen, wenn das der Effekt dieses Podcasts wäre.
Herzlichen Dank. Ja. Ich fand, es war eine sehr spannende Runde. Es waren sehr viele kontroverse Antworten da. Und auf jeden Fall, das verlangt sogar nach mehr, aber nicht heute. Herzlichen Dank an euch beiden und danke, dass ihr so offen und ehrlich wart. Und da bleibt nur noch eins zu sagen. Bis zum nächsten Mal.
Wir freuen uns. Wir stehen allzeit bereit.
Tschüss.
Tschüss, danke schön.
Danke fürs Zuhören. Vergesst nicht, uns zu buchen und von uns zu schwärmen. Bis zum nächsten Mal bei den Greenologen.